Das Buch Daniel, Nummer 40. Paul.
Daniel, Kapitel 1, in Verbindung mit Daniel, Kapitel 4, stellt die Geschichte des ersten und zweiten Engels von 1798 bis 1844 dar. In dieser Geschichte wurde das Buch Daniel entsiegelt, und der entsiegelte Teil bestand aus den Kapiteln 7, 8 und 9, Zeile auf Zeile, die Kapitel 1. 4 und dann 7 bis 9 veranschaulichen die Geschichte der Milleritenbewegung des ersten Engels. In jener Geschichte, 1798 bis 1844, wurden die grundlegenden Wahrheiten des Adventismus begründet, und diese Wahrheiten wurden schließlich auf der Pioniertafel von 1843 dargestellt. Das Standbild Nebukadnezars aus Daniel Kapitel 2 ist auf der Tafel. Die Visionen aus Daniel 7 und 8 sind auf der Tafel. Das tägliche aus Kapitel 8 ist dargestellt, ebenso die sieben Zeiten aus Levitikus 26. Die drei Wehe des Islam, wie sie in Offenbarung Kapitel 9 dargestellt sind, sind dort. Gott warnte wiederholt im Voraus, dass jene grundlegenden Wahrheiten angegriffen würden.
Diejenigen, die als Gotteswächter auf den Mauern Zions stehen, sollen Männer sein, die dem Volk drohenden Gefahren sehen können, Männer, die zwischen Wahrheit und Irrtum, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit unterscheiden können. Die Warnung ist ergangen, es darf nichts zugelassen werden, was das Fundament des Glaubens erschüttern würde, auf dem wir gebaut haben, seit die Botschaft in den Jahren 1842, 1843 und 1844 erging. Ich stand in dieser Botschaft, und seit jener Zeit bin ich vor der Welt gestanden, treu dem Licht, das Gott uns gegeben hat. Wir haben nicht die Absicht, unsere Füße von dem Boden wegzunehmen, auf den sie gestellt wurden, als wir Tag für Tag den Herrn mit ernstem Gebet suchten und nach Licht verlangten. Meint ihr, ich könnte das Licht aufgeben, das Gott mir gegeben hat? Es soll sein wie der Fels der Ewigkeiten. Es hat mich geleitet, seit es mir gegeben wurde, Review and Herald, 14. April 1903.
Das Werk des Mannes mit der Schmutzbürste, das mit der Mitwirkung von Gottes Volk der letzten Tage vollbracht werden soll, wird auch von Jesaja dargestellt, wenn er das Volk der letzten Tage und das Werk, zu dem es berufen ist, benennt, denn die Fundamente waren dazu bestimmt, vor dem Anbruch der letzten Tage unter Irrtum begraben zu werden.
Und die aus dir hervorgehen, werden die alten Trümmerstätten wieder aufbauen, du wirst die Grundmauern vieler Generationen wieder aufrichten, und man wird dich nennen, der Ausbesserer der Mauerbrüche, der Wiederhersteller von Straßen, damit man dort wohnen kann. Jesaja 58,12.
Der Ausdruck alte öde Stätten bezieht sich auf die Lehrwahrheiten, die mit den beiden verwüstenden Mächten des Heidentums und des Papsttums verbunden sind. Die Abfolge dieser beiden verwüstenden Mächte zunächst das Heidentum, gefolgt vom Papsttum bildete für William Miller den Rahmen für jede Prophezeiung, die er darlegte.
Und sie werden die alten Verwüstungen wieder aufbauen, die früheren Verheerungen wieder aufrichten und die verwüsteten Städte erneuern, die Verwüstungen vieler Generationen. Jesaja 61,4.
Die Struktur der Prophetie, die als Rahmenwerk dargestellt wird, ist die Geschichte und Beziehung jener beiden Mächte. Den Wege zum Wohnen, wiederherzustellen, ist die Wiederherstellung von Millers Rahmenwerk, das in seinem Traum durch die Arbeit des Mannes mit der Schmutzbürste dargestellt wurde. Jesaja verwendete das Bild der Geschichte Esras und derer, die aus Babylon zurückkehrten und Jerusalem wieder aufbauten, um die Wiederherstellung der früheren Verwüstungen zu kennzeichnen.
Seit den Tagen unserer Väter sind wir bis auf diesen Tag in großer Übertretung gewesen, und um unserer Missetaten willen sind wir, unsere Könige und unsere Priester, in die Hand der Könige der Länder gegeben worden, dem Schwert, der Gefangenschaft, der Plünderung und der Schmach des Angesichts, wie es heute ist. Und nun ist für eine kleine Weile Gnade von dem Herrn, unserem Gott, über uns gekommen, um uns einen entronnenen Rest zu lassen und uns einen Nagel an seiner heiligen Stätte zu geben, damit unser Gott unsere Augen erleuchte und uns ein wenig Belebung in unserer Knechtschaft gebe. Denn wir waren Knechte, doch unser Gott hat uns in unserer Knechtschaft nicht verlassen, sondern uns vor den Augen der Könige von Persien Barmherzigkeit erwiesen, um uns Belebung zu geben, das Haus unseres Gottes aufzurichten, seine Trümmer auszubessern und uns eine Mauer zu geben in Juda und in Jerusalem. Esra 9:7-9.
Esra und die, welche Jerusalem wiederherstellten, repräsentieren den Überrest, die die Wege wiederherstellen, damit man darin wohnen kann, und sie sind es, die das Werk im Rahmen des Gebets in 3. Mose 26 vollbringen, worauf Esra Bezug nimmt, wenn er sagt, seit den Tagen unserer Väter sind wir bis auf diesen Tag in großer Übertretung, und um unserer Missetaten willen sind wir, unsere Könige und unsere Priester, in die Hand der Könige der Länder ausgeliefert worden, dem Schwert, der Gefangenschaft, der Plünderung und der Beschämung des Angesichts. Der Tag, auf den er sich bezieht, ist der Tag, an dem der Überrest der letzten Tage die Wege wiederherstellt, damit man darin wohnen kann. Zum Überrest Esras gehören die zwei Zeugen, die am Ende von 3,5 Tagen auferweckt werden und das Gebet aus 3. Mose 26 erfüllen, wie es bei Daniel in Kapitel 9 veranschaulicht wird. Als Esra und seine Mitarbeiter aus dem Exil zurückkehrten und Jerusalem wieder aufbauten, versinnbildlichten sie das Werk der Wiederherstellung von Millers Juwelen, nämlich die Wiederherstellung der grundlegenden Wahrheiten Millers. Aus diesem Grund ist das Verständnis der Grundstruktur von Millers Werk unerlässlich.
Die Apostel bauten auf ein festes Fundament, ja auf den Fels der Ewigkeit. Auf dieses Fundament brachten sie die Steine, die sie aus der Welt herausgebrochen hatten. Nicht ohne Hindernisse arbeiteten die Bauleute. Ihre Arbeit wurde durch den Widerstand der Feinde Christi überaus erschwert. Sie mussten gegen die Engstirnigkeit, die Voreingenommenheit und den Hass derer ankämpfen, die auf einem falschen Fundament bauten. Viele, die als Bauleute der Gemeinde arbeiteten, konnten mit den Bauleuten der Mauer in den Tagen Nehemias verglichen werden, von denen geschrieben steht, die am Mauerbau arbeiteten und die Lastträger mit ihrer Last, ein jeder tat mit der einen Hand das Werk und mit der anderen Hand hielt er eine Waffe. Nehemia 4,17. Die Taten der Apostel, 596.
In beiden Jesaja-Stellen besteht das Werk darin, die Grundmauern und die Trümmerstätten vieler Generationen wieder aufzubauen. Jesaja weist auf ein geistliches Werk hin, das durch das buchstäbliche Werk veranschaulicht wurde. Die Fundamente sollten bewahrt werden, doch stattdessen wurden sie schließlich vollständig durch ein falsches Fundament aus unechten Juwelen überdeckt. Diejenigen, die Jesaja nennt, stellen die grundlegenden Wahrheiten der Milleriten wieder her, nicht buchstäbliche Ziegel und Steine. Das Symbol dieser Wahrheiten ist Millers Schema der zwei verwüstenden Mächte, die das Heiligtum und das Heer für 7 Zeiten niedertraten. Dieses Werk der Wiederherstellung wird als das Aufrichten der Fundamente und der Verwüstungen vieler Generationen dargestellt und bezeichnet die prophetische Arbeit, die grundlegenden Wahrheiten durch die Methodik wiederherzustellen, die prophetische Linie auf prophetische Linie bringt, hier ein wenig und dort ein wenig. Das Werk, die Fundamente und die verwüsteten Stätten wieder aufzurichten, besteht darin, die ursprünglichen Wahrheiten darzustellen und zu verteidigen, die auf den Pioniertafeln von 1843 und 1850 dargestellt sind, welche die zwei Tafeln aus Habakuk Kapitel 2 sind. Und dieses Werk wird mit der spätrigen Methodik Linie auf Linie vollbracht. Es ist das Werk der Rückkehr zu den alten Pfaden Jeremias in der Auseinandersetzung mit denen, die ein falsches Fundament hochhalten wollen, wie es durch die falschen Edelsteine in Millers Traum dargestellt wird.
Der Feind versucht, die Gedanken unserer Brüder und Schwestern von dem Werk abzulenken, ein Volk darauf vorzubereiten, in diesen letzten Tagen standzuhalten. Seine Trugschlüsse sind darauf angelegt, die Gedanken von den Gefahren und Pflichten der Stunde abzulenken. Sie halten das Licht, das Christus vom Himmel brachte, um es Johannes für sein Volk zu geben, für nichts. Sie lehren, dass die unmittelbar vor uns liegenden Ereignisse nicht von ausreichender Bedeutung seien, um besondere Aufmerksamkeit zu erhalten. Sie machen die Wahrheit himmlischen Ursprungs zunichte und berauben das Volk Gottes seiner bisherigen Erfahrung, stattdessen geben sie ihm eine falsche Wissenschaft. So spricht der Herr: Tretet auf die Wege und schaut und fragt nach den alten Pfaden, welches der gute Weg sei, und wandelt darauf, Jeremia 6,16. Niemand suche, die Grundlagen unseres Glaubens niederzureißen, die Grundlagen, die zu Beginn unseres Werkes durch betendes Studium des Wortes und durch Offenbarung gelegt wurden. Auf diesen Grundlagen haben wir in den letzten 50 Jahren gebaut. Menschen mögen annehmen, sie hätten einen neuen Weg gefunden und könnten ein stärkeres Fundament legen als das, welches gelegt worden ist. Doch dies ist eine große Täuschung. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. In der Vergangenheit haben viele den Aufbau eines neuen Glaubens und die Aufrichtung neuer Grundsätze unternommen. Doch wie lange bestand ihr Bauwerk? Es stürzte bald ein, denn es war nicht auf den Felsen gegründet. Hatten nicht die ersten Jünger den Behauptungen der Menschen zu begegnen? Mussten sie nicht auf falsche Theorien hören und dann, nachdem sie alles getan hatten, feststehen und sagen, einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist? 1. Korinther 3,11. So sollen wir den Anfang unserer Zuversicht fest bis ans Ende bewahren. Worte der Kraft sind von Gott und von Christus an dieses Volk ergangen, um es Punkt für Punkt aus der Welt heraus in das klare Licht der gegenwärtigen Wahrheit zu führen. Mit Lippen, die von heiligem Feuer berührt sind, haben Gottes Diener die Botschaft verkündigt. Die göttliche Äußerung hat ihre Besiegelung auf die Echtheit der verkündigten Wahrheit gesetzt. Testimonies, Band 8, 296, 297.
Das Werk, ein Volk darauf vorzubereiten, in den letzten Tagen standzuhalten, ist das Werk, das mit den zwei Prophezeiungen Hesekiels in Kapitel 37 verbunden ist. Eine Botschaft wird durch Jesajas Stimme in der Wüste verkündigt, und die erste Botschaft Hesekiels führt diejenigen zusammen, die 3,5 Tage lang auf der Straße der Stadt Sodom und Ägypten tot gewesen sind. Sie erkennen dann, dass sie sich in der bei Matthäus beschriebenen Wartezeit des Gleichnisses von den 10 Jungfrauen befunden haben. Dann hören sie den an Jeremia ergangenen Ruf, das Kostbare vom Gemeinen zu scheiden, wenn sie zurückkehren wollen. Sie erkennen auch das Gebet Daniels in Kapitel 9 als gegenwärtige Wahrheit. Wenn sie daher zurückzukehren wählen, indem sie die Bedingungen des Evangeliums annehmen und erfüllen, dann empfangen sie die zweite Botschaft Hesekiels und stehen auf ihren Füßen als ein mächtiges Heer. Das Werk, ein Volk darauf vorzubereiten, in den letzten Tagen zu bestehen, wird durch die Spätregenmethodik Linie auf Linie vollbracht. Dieses Werk umfasst die Wiederherstellung der milleritischen Wahrheiten, die auf den Pioniertafeln von 1843 und 1850 dargestellt sind. Diese beiden Tafeln sind Habakuks zwei Tafeln, und sie sollen übereinander gelegt werden, Linie auf Linie. Dadurch repräsentieren die beiden Tafeln die grundlegenden Wahrheiten, die in den letzten Tagen vom Mann mit der Schmutzbürste wiederhergestellt werden sollen. Wenn sie zusammengeführt werden, Linie auf Linie, identifizieren sie den Fehler auf der 1843er Tafel, der anschließend auf der 1850er Tafel korrigiert wurde. Wenn sie als eine einzige Tafel, Linie auf Linie, betrachtet werden, stellen sie dann sowohl die Erfahrung des Volkes Gottes als auch die verborgene Geschichte der sieben Donner dar, denn zusammen veranschaulichen sie die erste Enttäuschung, die Verzögerungszeit, den Mitternachtsruf sowie den 22. Oktober 1844 und die große Enttäuschung. Es sind die erste Enttäuschung, der Mitternachtsruf und die große Enttäuschung, die die verborgene Geschichte der sieben Donner bilden. Das ist die Struktur der Wahrheit, denn die Wahrheit beruht darauf, dass der erste und der letzte Buchstabe des hebräischen Wortes Wahrheit identisch sind, so wie auch die erste und die letzte Enttäuschung jener Geschichte einander entsprechen. Der mittlere und 13. Buchstabe ist ein Symbol der Rebellion, wie sie durch diejenigen dargestellt wird, die die Botschaft des Mitternachtsrufs ablehnen. Die beiden Schaubilder liefern, wenn sie zusammengeführt werden, zwei Zeugen für die prophetischen Wahrheiten der Milleriten, die durch den Mann mit der Schmutzbürste wiederhergestellt werden sollen, sie kennzeichnen aber auch jene Erfahrung, die der 144.000 versinnbildlicht. Die zum Banner Berufenen, die 144.000, erlebten am 18. Juli 2020 ihre erste Enttäuschung, und dann im Juli 2023 wurde ihnen eine Botschaft von einer Stimme, die in der Wüste ruft, übermittelt. Die Stimme rief sie auf, zurückzukehren. An diesem Punkt in der verborgenen Geschichte der sieben Donner wird sich die Auflehnung offenbaren, denn die nächste Wegmarke ist der Zeitpunkt, an dem der Mann mit der Schmutzbürste die Juwelen einsammelt und sie in den Kasten legt. Dann leuchten sie 10-mal heller. Zu diesem Zeitpunkt wurde Miller geweckt. Wenn die Jungfrauen, Miller, erwachen, ist es zu spät. Die Wiederherstellung der Verwüstungen vieler Generationen ist ein Werk, an dem die zwei Zeugen mitwirken müssen. Dieses Werk wird jetzt durchgeführt. William Millers Deutungsrahmen der Prophezeiungen, die durch die Vision des Ulai-Flusses in Daniel, Kapitel 7, 8 und 9, dargestellt werden, bestand in den beiden verwüstenden Mächten des Heidentums und des Papsttums, und der Deutungsrahmen von Future for America besteht aus Heidentum, der Drache, gefolgt vom Papsttum, das Tier, und abtrünnigem Protestantismus, der falsche Prophet. Die Schriften des Apostels Paulus sind der Schlüssel, der beide Rahmen begründet. Der Apostel Paulus war die prophetische Stimme, die das alte Israel mit dem geistlichen Israel verband. Vor seiner Bekehrung hieß Paulus Saul, was ausgewählt oder eingesetzt bedeutet. Paulus wurde ausgewählt, erwählt, der Apostel für die Heiden zu sein, und dies unter anderem wegen seines Verständnisses des Alten Testaments. Da er den Großteil des Neuen Testaments verfasste, gab es keinen anderen der neutestamentlichen Autoren, der das Alte Testament so verstand wie Paulus. Er wurde berufen, bei der Verkündigung des Evangeliums an die Heiden voranzugehen, aber er wurde auch dazu berufen, die Beziehung zwischen den prophetischen Geschichtsverläufen des Alten Testaments und der prophetischen Geschichte herzustellen, die auf die Zeit des Kreuzes folgte. Ohne das Zeugnis des Paulus gäbe es das prophetische Verständnis der Milleriten und das von Future for America nicht. Gerade in der Geschichte, in der das buchstäbliche Israel als Gottes erwähltes Volk geschieden wurde, wurde Paulus dazu erwählt, aufzuzeigen, dass jenes alte Israel, obwohl damals von Gott geschieden, das Symbol der prophetischen Geschichte des geistlichen Israels war. Die notwendigen prophetischen Regeln für die Bewegungen des ersten und des dritten Engels beruhen in erster Linie auf den Schriften des Apostels Paulus. Aus diesem Grund werden wir einige der von Paulus identifizierten prophetischen Prinzipien betrachten, die die Botschaft der Milleriten beeinflussten, die im Rahmen zweier verwüstender Mächte eingebettet war, und dabei werden wir auch betrachten, wie diese Prinzipien auf den Rahmen dreier verwüstender Mächte wirken.
Ich will aber nicht, Brüder, dass ihr unwissend seid, dass alle unsere Väter unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgingen, und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden, und alle dieselbe geistliche Speise aßen, und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, und der Fels war Christus. Doch an vielen von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge aber sind uns als Beispiele geschehen, damit wir nicht nach bösen Dingen begehren, wie auch sie begehrten. Werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen es waren, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich, um zu essen und zu trinken, und stand auf, um zu spielen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen es taten, und sie kamen durch Schlangen um. Mord auch nicht, wie einige von ihnen mordten, und sie wurden vom Verderber vernichtet. Dies alles aber widerfuhr ihnen als Beispiele, und sie sind zu unserer Ermahnung geschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. 1. Korinther 10, 1-10.
In 10 kurzen Versen zeigt Paulus auf, dass der Ritus der Taufe beim Durchzug durch das Rote Meer vorgebildet wurde, dass der Fels, der dem alten Israel folgte, ein geistlicher Fels war und dass dieser Christus war. Er stellt fest, dass das alte Israel das Vorbild für diejenigen ist, die in den letzten Tagen leben. Diese Passage ist eine Warnung, und sie ist ein Streitpunkt zwischen denen, die an der Wahrheit festhalten, und denen, die sich der Wahrheit widersetzen. Adventistische Theologen lehren, dass Paulus lediglich darauf hinwies, dass die Geschichten des alten Israel moralische Lehren veranschaulichten, die von den in den letzten Tagen Lebenden verstanden werden mussten, bestehen jedoch darauf, dass Paulus nicht behauptete, die Geschichten des buchstäblichen Israel sollten sich tatsächlich im geistlichen Israel wiederholen. Schwester White verwendet diese Passage oft, um genau das zu bestätigen, was Paulus meinte.
Jeder der alten Propheten sprach weniger für seine eigene Zeit als für die unsere, sodass ihr Weissagen für uns in Kraft ist. Alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder, sie sind aber zu unserer Ermahnung geschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. 1. Korinther 10,11 Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt verkündigt worden ist durch die, welche euch das Evangelium gepredigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist. In welche Dinge die Engel hineinzuschauen begehren. 1. Petrus 1,12 Die Bibel hat ihre Schätze für diese letzte Generation angesammelt und zusammengebunden. Alle großen Ereignisse und feierlichen Vorgänge der alttestamentlichen Geschichte haben sich in der Gemeinde in diesen letzten Tagen wiederholt und wiederholen sich. Selected Messages, Buch 3, 338.339.
Die großen Ereignisse und feierlichen Vorgänge der Geschichte des Alten Testaments haben sich in der Gemeinde in diesen letzten Tagen wiederholt und wiederholen sich, so fasst Schwester White die Aussage des Paulus in den betreffenden Versen zusammen. In dem Versuch, Paulus' Auffassung zu untergraben, dass das alte Israel in symbolischer Weise die Geschichte des buchstäblichen Israels veranschaulicht, hat Satan zwei Hauptangriffe gegen dieses prophetische Prinzip angezettelt. Der erste, den ich bereits erwähnt habe, ist die Behauptung, Paulus habe lediglich festgestellt, dass jene Geschichten moralische Lehren darstellten. Diese falsche Lehre ist eine Halbwahrheit, und eine Halbwahrheit ist überhaupt keine Wahrheit. Es stimmt zwar, dass die moralischen Lehren, die sich aus der Geschichte des alten Israels ableiten lassen, zum Nutzen derer sind, die in den letzten Tagen leben, wenn das jedoch dazu benutzt wird, zu leugnen, dass jene Geschichten auch eine Veranschaulichung von Ereignissen sind, die sich wiederholen werden, wird es zur Halbwahrheit, die darauf ausgelegt ist, die Wahrheit zu verleugnen.
Ein Segen oder ein Fluch steht nun vor dem Volk Gottes, ein Segen, wenn sie aus der Welt herauskommen und sich absondern und auf dem Pfad demütigen Gehorsams wandeln, und ein Fluch, wenn sie sich mit den Götzendienern verbinden, die die erhabenen Ansprüche des Himmels mit Füßen treten. Die Sünden und Missetaten des widerspenstigen Israel sind aufgezeichnet, und das Bild wird uns als Warnung vor Augen gestellt, dass wir, wenn wir ihrem Beispiel der Übertretung nacheifern und uns von Gott entfernen, ebenso gewiss fallen werden wie sie. Nun widerfuhren ihnen alle diese Dinge als Beispiele, und sie sind geschrieben zu unserer Ermahnung, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Zeugnisse, Band 1, 609.
Eine Wahrheit darf nicht dazu benutzt werden, eine andere Wahrheit zu leugnen, denn wenn das geschieht, wird die Wahrheit Gottes zur Lüge.
Eine Aussage des Erlösers darf nicht so ausgelegt werden, dass sie eine andere aufhebt. Der große Kampf, 371.
Die Lehre, dass die Geschichte des alten Israel nichts als moralische Lehren darstellt, wird von adventistischen Theologen oft benutzt, um Gottes prophetisches Wort zu zerstören, und sie ist eine der Halbwahrheiten, die in das Gericht aus Fabeln aufgenommen sind, das zubereitet wurde, um Gottes Volk zu verführen, eine Lüge anzunehmen, und die Lüge, die sie annehmen, wird in den Schriften des Apostels Paulus identifiziert. Der andere grundlegende Angriff gegen das Prinzip, dass die Geschichte des alten Israel die Geschichte des modernen Israel veranschaulicht, wurde von Jesuiten während der Gegenreformation erfunden und besteht darin, der Vorstellung zuzustimmen, dass die Geschichte des alten Israel wiederholt wird. Die jesuitische Lüge besteht darin, dass die Geschichte buchstäblich wiederholt wird, nicht geistlich. Die Lüge wurde ersonnen, um zu verhindern, dass man versteht, dass der Papst von Rom der Antichrist der biblischen Prophetie ist, denn diese Lehre räumt ein, dass es in den letzten Tagen einen Antichristen gibt, behauptet jedoch, der Antichrist werde durch eine buchstäbliche Macht repräsentiert und nicht durch eine geistliche. Die Hure in Offenbarung 17, auf deren Stirn Geheimnis Babylon geschrieben steht, wäre dann eine Hure, die im buchstäblichen Land Babylon entsteht, das heute der Irak ist.
Diejenigen, die in ihrem Verständnis des Wortes verwirrt werden und die die Bedeutung des Antichristen nicht erkennen, werden sich gewiss auf die Seite des Antichristen stellen. Cress Collection, 105.
Der Papst ist eine buchstäbliche Person, die eine buchstäbliche Macht, die katholische Kirche, repräsentiert, aber er und seine Organisation sind prophetisch durch das buchstäbliche Babylon identifiziert worden und können nur richtig erkannt werden, wenn das Thema des Antichristen als die geistliche Erfüllung eines buchstäblichen Beispiels dargelegt wird. Paulus stellte fest, dass das buchstäbliche Israel das geistliche Israel veranschaulicht, doch war dies keine neue prophetische Wahrheit, die er vorlegte, denn sein Verständnis beruhte im Allgemeinen auf dem Alten Testament, und dort ist sein Zeugnis verankert.
So spricht der Herr, der König Israels, und sein Erlöser, der Herr der Heerscharen: Ich bin der Erste und ich bin der Letzte, und außer mir gibt es keinen Gott. Und wer ist wie ich? Er rufe, er verkünde es und lege es geordnet vor mich hin, seit ich das Volk von Alters hier eingesetzt habe, und was kommt und was noch kommen wird, sollen sie ihnen kundtun. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht, habe ich es euch nicht seit jener Zeit gesagt und verkündigt? Ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Nein, es gibt keinen Gott, ich kenne keinen. Jesaja 44, 6, 8.
Wir sollen, wie Paulus, Zeugen Christi sein und bezeugen, dass der, der das Alpha und das Omega ist, nicht nur das alte Israel, sondern alle biblischen Völker der Antike als Symbole eingesetzt hat, um die Dinge, die kommen werden, aufzuzeigen, die diejenigen treffen, die in den letzten Tagen leben. Paulus war ein Kenner des Alten Testaments, und er wurde dazu berufen, das prophetische verbindende Glied zwischen der Heilszeit des buchstäblichen und des geistlichen Israel zu sein. Es waren seine Schriften, die diejenigen leiteten, die die Zunahme der Erkenntnis zur Zeit des Endes im Jahr 1798 verstanden, und ebenso im Jahr 1989. Das alte, wörtliche Babylon, die alten Kinder des Ostens, das alte Ägypten, das alte Griechenland und das alte Medaperserreich sind Symbole geistlicher Mächte am Ende der Welt. Die alten Symbole sind das vorausgehende Wörtliche und repräsentieren das nachfolgende Geistliche. Paulus geht sogar so weit, festzustellen, dass der wörtliche Adam den geistlichen Adam, der Christus ist, symbolisierte.
Und so steht geschrieben: Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Doch nicht das Geistliche ist zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch, der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Wie der Irdische, so sind auch die Irdischen, und wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. 1. Korinther 15, 45, 49.
Es gibt einige sehr tiefgehende Lehren, die Paulus in Bezug auf den ersten und den letzten Adam lehrt, aber wir identifizieren einfach das Prinzip, das er in dem Abschnitt sehr deutlich darlegt, wenn er sagt: Nicht das Geistliche war zuerst, sondern das Natürliche, und danach das Geistliche. Das Buchstäbliche, das Paulus hier als das Natürliche bezeichnet, kommt zuerst und das Geistliche zuletzt. Das buchstäbliche Israel war zuerst, das Natürliche, und das geistliche Israel kommt danach. Das buchstäbliche Babylon geht dem geistlichen Babylon voraus. Der nächste wichtige Punkt, der in den Schriften des Paulus hervorgehoben wird, ist der Zeitpunkt in der Geschichte, an dem der Wechsel vom Buchstäblichen zum Geistlichen anzusetzen ist. Es ist die Zeit des Kreuzes, in der der prophetische Wechsel vom Buchstäblichen zum Geistlichen identifiziert wird.
Denn ihr alle seid durch den Glauben an Christus Jesus Kinder Gottes. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Sklave noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr alle seid eins in Christus Jesus. Gehört ihr aber Christus, so seid ihr Abrahams Nachkommen und Erben nach der Verheißung. Galater 3, 26, 29.
Es spielt keine Rolle, was dein Geburtsrecht sein mag, wenn und sobald du Christus annimmst, wirst du zum Nachkommen Abrahams. Du bist nicht das buchstäbliche Israel, du bist das geistliche Israel. Der Übergang vom Buchstäblichen zum Geistlichen war das Kreuz. Paulus teilt die Menschheit in zwei Klassen. Jede Klasse hat ihren eigenen Bund, beide sind Nachkommen Abrahams. Jede hat eine Stadt, die ihre Familie und ihren Bund repräsentiert. Jeder ist entweder ein Sohn des buchstäblichen Adam oder des geistlichen Adam.
Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, den einen von einer Magd, den anderen von einer Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der aber von der Freien durch die Verheißung. Dies hat einen bildlichen Sinn, denn das sind zwei Bünde, der eine vom Berg Sinai, der zur Knechtschaft gebiert, das ist Agar. Denn dieses Agar ist der Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem, und es ist mit seinen Kindern in Knechtschaft. Aber das Jerusalem droben ist frei, und das ist die Mutter von uns allen. Denn es steht geschrieben, freue dich, Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich hervor und rufe, die du nicht in Wehen bist, denn die Verlassene hat viel mehr Kinder als die, welche einen Mann hat. Wir aber, Brüder, sind, wie Isaak, Kinder der Verheißung. Aber wie damals der nach dem Fleisch Geborene den nach dem Geist Geborenen verfolgte, so auch jetzt. Doch was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht Miterbe sein mit dem Sohn der Freien. So sind wir also, Brüder, nicht Kinder der Magd, sondern der Freien. Galater 4, 22-30.
Zur Zeit des Kreuzes wurde das alte Wörtliche zu Symbolen des modernen Geistlichen. Der Apostel Paulus stellte diese wesentlichen prophetischen Wahrheiten klar, die es William Miller ermöglichten, das Rahmenwerk zweier verwüstender Mächte aufzustellen, auf das er alle seine prophetischen Schlussfolgerungen stützte. Dasselbe Werk, das der Apostel Paulus vollbrachte, ist es, das die drei verwüstenden Mächte identifiziert, die das Rahmenwerk für alle prophetischen Schlussfolgerungen von Future for America bilden. Der Rahmen von Millers Verständnis der Zunahme an Erkenntnis, die durch die Olaiflussvision der Kapitel 7, 8 und 9 dargestellt wird, beruhte auf seiner Entdeckung, dass das tägliche im Buch Daniel das heidnische Rom darstellte. Diese Entdeckung machte er im zweiten Brief des Paulus an die Thessalonicher. Dieses Verständnis ist die Hauptwahrheit, die im Zusammenhang mit der prophetischen Lüge identifiziert wird, die dazu führt, dass in den letzten Tagen eine starke Verblendung über die Siebenten-Tags-Adventisten kommt. Wir werden unsere Untersuchung der Zunahme an Erkenntnis, die durch die Vision des Flusses Olai veranschaulicht wird, im nächsten Artikel fortsetzen, indem wir betrachten, was Miller in Paulus' Brief erkannte.
Einer, der unter die Oberfläche sieht, der die Herzen aller Menschen liest, sagt von denen, die großes Licht empfangen haben, sie sind nicht betrübt und bestürzt wegen ihres sittlichen und geistlichen Zustandes, ja, sie haben ihre eigenen Wege erwählt, und ihre Seele hat Wohlgefallen an ihren Gräueln. So will auch ich ihr Verderben erwählen und über sie bringen, was sie scheuen, weil, da ich rief, niemand antwortete, da ich redete, sie nicht hörten, sondern taten, was böse war in meinen Augen, und erwählten, woran ich keinen Gefallen hatte. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, dass sie der Lüge glauben, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, damit sie gerettet würden, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Jesaja 66, 3, 4, 2. Thessalonicher 2 Uhr 11, 10, 12. Der himmlische Lehrer fragte, welche stärkere Täuschung kann den Geist verführen, als die Vorspiegelung, dass du auf dem rechten Fundament baust und dass Gott deine Werke annimmt, während du in Wirklichkeit vieles nach weltlichen Grundsätzen ausführst und gegen Jehova sündigst. Oh, es ist eine große Täuschung, eine fesselnde Verblendung, die von den Gemütern Besitz ergreift, wenn Männer, die einst die Wahrheit gekannt haben, die Form der Gottseligkeit mit deren Geist und Kraft verwechseln, wenn sie meinen, reich zu sein und an Gütern zugenommen zu haben und nichts nötig zu haben, während sie in Wirklichkeit alles nötig haben. Zeugnisse, Band 8, 249, 250.